Sie glaubte, Stimmen zu hören. Lauter als Staubfingers Musik, Männerstimmen. Und eine furchtbare Angst machte sich in ihr breit, genauso schwarz und fremd wie in der Nacht, in der Staubfinger draußen auf dem Hof gestanden hatte. Als sie aufsprang, entglitt Staubfinger eine brennende Fackel und fiel ins Gras. Schnell trat er das Feuer aus, bevor es sich weiter fraß, dann folgte er Maggies Blick und sah, wie sie zum Haus hinüber, ohne ein Wort. Maggie aber lief los. Der Kies knirschte unter ihren Schuhen, als sie auf das Haus zurannte. Die Tür stand einen Spalt weit auf. In der Eingangshalle brannte kein Licht, aber Maggie hörte laute Stimmen den Flur hinunterschallen, der zur Bibliothek führte. »Mo«, rief sie, und da war die Angst wieder, schlug den krummen Schnabel in ihr Herz. Auch die Tür der Bibliothek stand offen. Maggie wollte gerade hinein, als zwei kräftige Hände sie an den Schultern packten. »Still«, zischte Elinor und zog sie in ihr Schlafzimmer. Maggie sah, dass ihre Finger zitterten, als sie die Tür abschloss. »Lass das!« Maggie zerrte Elinors Hand weg, versuchte, den Schlüssel wieder herumzudrehen, wollte sie anschreien, dass sie ihrem Vater helfen musste, aber Elinor presste ihr die Hand auf den Mund und zerrte sie von der Tür weg. So heftig Maggie auch um sich schlug und trat. Elinor war stark, viel stärker als Maggie. »Es sind zu viele«, zischte sie, während Maggie versuchte, ihr in die Finger zu beißen. »Vier oder fünf große Kerle, und sie sind bewaffnet.« Sie zog die strampelnde Maggie mit sich zu der Wand neben dem Bett. »Schon 100 Mal habe ich mir vorgenommen, mir so einen verdammten Revolver zu kaufen«, flüsterte sie, während sie das Ohr gegen die Wand presste. »Ach was, 1000 Mal!«
»Natürlich ist es hier!«
Maggie hörte die Stimme auch ohne, dass sie an der Wand lauschen musste. Rau war sie, wie eine Katzenzunge.
»Sollen wir dein Töchterchen aus dem Garten holen, damit sie es uns zeigt? Oder willst du das vielleicht auch besser selbst übernehmen?«
Maggie versuchte noch einmal, Elinors Hand von ihrem Mund zu zerren.
»Gib endlich Ruhe«, zischte Elinor ihr ins Ohr. »Du bringst ihn nur in Gefahr, hörst du?« »Meine Tochter, was wisst ihr von meiner Tochter?«
Das war Moos Stimme. Maggie schluchzte auf. Sofort hatte sie Elinors Finger wieder auf dem Gesicht.
»Ich habe versucht, die Polizei anzurufen«, wisperte sie ihr ins Ohr. »Aber die Leitungen sind tot.« »Oh, wir wissen alles, was wir wissen müssen.«
Das war wieder die andere Stimme.
»Also, wo ist das Buch?«
»Ich gebe es euch.« Moos Stimme klang müde. »Aber ich komme mit euch, denn ich will das Buch zurückhaben, sobald Capricorn es nicht mehr braucht.« »Ich komme mit? Was meinte er damit? Er konnte doch nicht einfach weggehen.« Maggie wollte wieder zur Tür, aber Elinor hielt sie fest. Maggie wollte sie wegstoßen, doch Elinor umschlang sie mit ihren kräftigen Armen und presste ihr wieder die Finger auf die Lippen.
»Umso besser. Wir sollten dich sowieso mitbringen«, sagte eine zweite Stimme. Sie klang breit und grob. »Du glaubst gar nicht, wie sehr Capricorn sich danach verzehrt, deine Stimme zu hören. Er hat großes Vertrauen in deine Fähigkeiten.«
»Ja, der Ersatz, den Capricorn für dich gefunden hat, ist ein fürchterlicher Stümper.«
Das war wieder die Katzenstimme.
»Sieh dir Cockerell an.«
Maggie hörte das Scharren von Füßen.
»Er humpelt. Und Flachnases Gesicht sah auch schon besser aus, obwohl er noch nie eine Schönheit war.«
»Red nicht lange herum. Wir haben nicht ewig Zeit, Buster. Wie sieht's aus? Nehmen wir seine Tochter auch gleich mit?«
Noch eine Stimme. Sie klang, als drückte jemand dem Sprecher die Nase zu.
»Nein«, fuhr Mo ihn an. »Meine Tochter bleibt hier, oder ich werde euch das Buch nicht geben.«
Einer der Männer lachte.
»Oh, doch, Zauberzunge, das würdest du. Aber sei unbesorgt. Es war keine Rede davon, sie mitzubringen. Ein Kind würde uns nur aufhalten, und Capricorn wartet schon viel zu lange auf dich. Also, wo ist das Buch?«
Maggie presste ihr Ohr so fest gegen die Wand, dass es schmerzte. Sie hörte Schritte und dann ein Schaben, als würde etwas zur Seite geschoben. Elinor neben ihr hielt den Atem an.
»Kein schlechtes Versteck«, sagte die Katzenstimme. »Cockerell, pack es ein und pass gut darauf auf, nach dir, Zauberzunge. Los!«
Sie gingen. Maggie versuchte verzweifelt, sich aus Elinors Arm zu winden. Sie hörte, wie die Tür der Bibliothek zufiel, wie die Schritte sich entfernten, leiser und leiser wurden. Dann war es still. Und Elinor ließ sie endlich los. Maggie stürzte zur Tür, schloss schluchzend auf, lief über den Flur in die Bibliothek. Sie war leer, kein Mo. Die Bücher standen wohlgeordnet auf ihren Regalen. Nur an einer Stelle klaffte eine Lücke, breit und dunkel. Maggie glaubte, zwischen den Büchern gut verborgen eine Klappe zu sehen, die offen stand. »Unglaublich«, hörte sie Eleanor hinter sich sagen. »Sie haben tatsächlich nur das eine Buch gesucht.« Maggie stieß sie zur Seite und rannte den Flur hinunter. »Maggie«, rief Eleanor ihr hinterher, »warte!« Aber worauf sollte sie warten? Darauf, dass die Fremden mit ihrem Vater fortfuhren? Sie hörte, wie Eleanor ihr nachrannte. Ihre Arme waren vielleicht stärker, aber Maggies Beine waren schneller. In der Eingangshalle brannte immer noch kein Licht. Die Haustür stand sperrangelweit offen und ein kühler Wind wehte Maggie entgegen, als sie atemlos in die Nacht hinausstolperte. »Mo!« schrie sie. Sie glaubte, Autolichter aufflammen zu sehen, hinten, wo der Weg sich zwischen den Bäumen verlor. Ein Motor sprang an. Maggie rannte darauf zu. Sie stolperte auf dem taufeuchten Kies und schlug sich das Knie auf. Warm lief ihr das Blut am Schienenbein hinunter, aber sie achtete nicht darauf. Sie lief weiter, hinkend und schluchzend, bis sie unten vor dem großen Eisentor stand. Aber die Straße dahinter war leer, und Mo war fort.